Das afrikanische Jahr soll es werden. Und das ist nur einer der Aktivposten in einer unbeglichenen Rechnung, die das alte Jahr dem neuen in die allzu kleinen Schuhe schiebt. Mit der Unabhängigkeitserklärung Kameruns, das sich von Frankreich löst, wird am 1. Januar 1960 ein Prozess fortgesetzt, der im Spannungsfeld der herkömmlichen Gegensätze eine neue Kraft platziert. Unser Atlas stimmt nicht mehr. Der neuralgische Punkt aber ist wachem Blick auf die Gipfelkonferenz im Mai, erklärt Bundeskanzler Adenauer im Januar vor dem Berliner Abgeordnetenhaus, dass der Rechtsstatus der Stadt nicht angetastet werden dürfe. Er kann sich dabei auf sowjetische Grundsätze berufen.
Nach seinen Erklärungen. Und wenn man, meine Damen und Herren, der Auffassung ist, dass in anderen Erdteilen jedes Volk dieses Recht hat, nun, dann sage ich, hier im Herzen Europas müssen die Deutschen dasselbe Recht haben, was Völkerschaften im Herzen Afrikas gewinnen.
In einer für Deutschland sorgenvollen Zeit breitet sich die vor Weihnachten beobachtete Schmiererei von Hakenkreuzen nun über das ganze Land aus. Das Ansehen einer um dieses Ansehen würdig ringenden Nation ist verletzt. Es gibt Lagen, so sagt Vizepräsident Carlo Schmidt vor dem Deutschen Bundestag, in denen man die schlafenden Höllenhunde wecken muss, um an ihrem Gebelle innezuwerden, wie nahe wir der Hölle noch sind. Dann fährt er fort.
Dass dies in unserem Lande geschehen konnte, ist eine Schande. Eine Schande, die dadurch nicht geringer wird, dass auch in anderen Ländern Wände mit Hakenkreuzen und mit Schmähungen des jüdischen Volkes befleckt wurden. Wir Deutsche haben kein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Anderswo sind unter dem Hakenkreuz zwar Rüpeleien erfolgt, bei uns aber sind in seinem Zeichen 6 Millionen Juden ermordet worden. Darum ist, was in diesen Wochen geschah, bei uns schändlicher als anderswo.
In unserem Nachbarland Frankreich führt die andauernde Algerienkrise und ihr menschenmordender Krieg zu Straßenkämpfen zwischen Armee und weißen Siedlern. Der Aufstand bricht in offenen Kämpfen zusammen. Die Armee hat sich nach anfänglichem Zögern für General de Gaulle entschieden. Nationalversammlung und Senat erteilen danach de Gaulle jene Sondervollmachten in Form eines einjährigen Ermächtigungsgesetzes, um die er ersucht hat.
Une fois de plus, j'appelle tous les Français, quel qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République! Vive la France!
Und durch ein anderes Ereignis macht Frankreich in diesen Tagen von sich reden. Es lässt nahe des Luftstützpunktes Regane in der Sahara, 1200 Kilometer südlich von Algier, die erste von Franzosen konstruierte Atombombe während des von den Atommächten beschlossenen Versuchsstopps detonieren. Der Kalender zeigt den 13. Februar.
Attention à l'onde de choc.
Nach dieser Zündung telegrafiert de Gaulle Hurra für Frankreich und die Worte, seit heute Morgen ist es stärker und stolzer. 25 Staaten der Vereinten Nationen protestieren. Und ein zweites Beben aus Afrika erschüttert die Welt. Im Wettlauf des Entsetzens meldet die Natur ihre Gleichberechtigung an. In der Nacht zum 1. März stirbt die südmarokkanische Hafen- und Badestadt Agadir in kaum mehr als 10 Sekunden. Ein Leichentuch, zuerst aus Schutt und dann aus DDT und Chlorkalk, legt sich über mehr als 15.000 Tote. Für Deutschland aber hält der Kalender ein anderes Leid bereit. In den Dörfern der sowjetisch besetzten Zone bricht Panik aus, als die SED ihr Ziel proklamiert, die Kollektivierung der Landwirtschaft bis zum 1. Mai des Jahres durchzusetzen.
Unsere Bäuerinnen und Bauern ging es in der Deutschen Demokratischen Republik auch bisher nicht schlecht. Aber indem sie jetzt den Zusammenschluss in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, der vor 8 Jahren begann, beendet haben, eröffnen sich vor der Bauernschaft der Deutschen Demokratischen Republik die großen Perspektiven des stetig wachsenden materiellen und kulturellen Wohlstandes. Damit wurde die endgültige Befreiung der Bauern verwirklicht.
Soweit Zonenchef Walter Ulbricht, der dem Drama diesen Schluss setzt.
Die Bildung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hat mit der Weltanschauung nichts zu tun. Zufolge der Bibel war Jesus Christus kein Großgrundbesitzer.
Der sozialistische Frühling auf dem Dorf, der den letzten freien Bauern erstickt, hat nach knapp 15 Jahren die These der SED, das bäuerliche Eigentum soll vollständig erhalten bleiben, des Schwindels überführt. Eine Welle von 5000 Zonenflüchtlingen, die meisten sind Bauern, ergießt sich über Ostern in die Bundesrepublik. Und nur noch wenige Wochen trennen eine besorgte Menschheit von der Gipfelkonferenz. Der skeptische Bundeskanzler reist noch einmal nach Washington, um sicherzugehen, dass die Westmächte ihrem Berlin-Status treu bleiben. Mit der Gewissheit, dass nichts am Status der Stadt geändert wird, reist er nach Europa zurück, wo der sowjetische Ministerpräsident gerade in Frankreich die Erfahrung macht, dass de Gaulle nicht mehr auf Verdun schaut, sondern auf Berlin. Zuversichtlich also kann sich Konrad Adenauer Ende April dem Parteitag der CDU in Karlsruhe widmen. Der Parteikongress bestätigt, dass Konrad Adenauer auch im 84. Jahr seines Lebens und im 10. seiner Amtszeit ungebrochen die Partei in sich geschlossen und geeint ist. Die bisherige Politik der Bundesregierung wird fortgesetzt.
Der deutsche Name, das deutsche Wort, der deutsche Geist und die deutsche Arbeit haben wieder in der Welt Ansehen. Sorgen wir dafür, dass es dabei bleibt und dass mit Genugtuung darf gerade unsere Partei sagen, dass unter ihrer Führerrolle es gelungen ist, Deutschland aus dem tiefen Fall, der nun einmal da war, wieder emporzuheben und, wie ich eben sagte, wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkerfamilie zu machen.
Südafrika überrascht am 10. April mit der Nachricht vom Attentat auf den Ministerpräsidenten der Südafrikanischen Union, Dr. Hendrik Verwoerd. Er überlebt mit 2 schweren Kopfwunden und führt seine Politik der Rassentrennung in die Sackgasse der Gewalt. In Korea erzwingen Studenten nach blutigen Demonstrationen den Rücktritt des selbstherrlichen Diktators Syngman Rhee. Mit schmutzigen Wahlmanipulationen hatte der greise Staatschef versucht, seine alles beherrschende Macht erneut zu stabilisieren. Er entzieht sich der Verantwortung durch Flucht nach Hawaii. Unter dem Donner von 101 Salutschüssen geht am 27. April in Lome die Trikolore Frankreichs nieder. Empor steigt die Flagge eines neuen Staates, der Republik Togo. Von der Atlantikküste bis in die Bergdörfer des oberen Volta feiern die Togolesen das Fest ihres Lebens. Und vor der mit Erregung erwarteten Gipfelkonferenz schreibt das Schicksal eines Einzelnen die Schlagzeilen. Am 2. Mai schließen sich in Amerika die Türen einer Gaskammer hinter Caryl Chessman. Vor 12 Jahren war er zum Tode verurteilt worden. 8-mal gelang ihm der Vollstreckungsaufschub. Noch angesichts des Todes beteuerte er seine Unschuld. Albert Schweitzer bezeichnet die Hinrichtung als legalen Mord, Andere sprechen von Krokodilstränen, die man einem Gewaltverbrecher nachweine, wie dem auch sei. Sein Tod stellt erneut die Frage, ob hier nicht das Todesurteil über das Todesurteil gesprochen worden ist. In den ersten Maitagen reißt ein Ereignis alle Blicke nach Sowjetrussland. Über Sverdlovsk wird ein Düsenaufklärer vom Typ U-2 angeblich abgeschossen. Sein Pilot, Francis Gary Powers, liefert Chruschtschow eine prächtige Gelegenheit, den Vereinigten Staaten Aggressivität nachzuweisen. 2 Wochen vor dem Beginn der Gipfelkonferenz. Die Amerikaner reagieren schnell, aber sie reagieren schlecht. Erst wird dementiert, dann folgen Zugeständnisse. Eisenhower schließlich nimmt die Verantwortung für den Zwischenfall auf sich, obwohl nur nominell verantwortlich. Längst weiß Chruschtschow, dass seine Pläne, Berlin vom Westen zu trennen, in Paris fehlschlagen müssen. Und so bietet ihm der U-2-Zwischenfall die Chance, einer unvermeidlichen politischen Niederlage auszuweichen. Er fordert Eisenhower zu einer demütigenden Entschuldigung auf, der Präsident sagt nein. Dann zieht Chruschtschow seine Einladung an Eisenhower, die Sowjetunion zu besuchen, zurück und lässt das Gipfeltreffen auffliegen. Am 18. Mai inszeniert er eine Pressekonferenz. Er droht, er werde einen Separatfrieden mit Pankow schließen und sagt wörtlich, er wisse, dass Bundeskanzler Adenauer Leute hierher geschickt habe, um ihn niederzuschreien. Das sind die Leute, die wir bei Stalingrad nicht erwischt haben, ruft er in den Saal.
А там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом. На Украине, в Белоруссии, если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать.
Der zerstörte Gipfel von Paris wirft die Frage auf, was nun? Wird der sowjetische Ministerpräsident seine mehrfachen Anspielungen wahrmachen, mit Pankow einen Separatfrieden abzuschließen? Darum blickt man gespannt nach Ostberlin, wo sich in der Werner-Seelen-Binder-Halle 8000 Funktionäre versammeln, um den Bericht Chruschtschows aus Paris zu hören. Sie erwarten, dass er mit dem Separatfrieden seine und ihre erhoffte Konsequenz aus Paris zieht.
То, что создано своими руками, умом и сердцем, трижды дороже человеку, это и есть богатство всего.
Genossinnen und Genossen,
будем же крепить
das, was der Mensch mit seinen Händen, seinem Geist und seinem Herzen schafft, ist ihm dreimal so teuer. Das ist eben der Reichtum des ganzen Volkes. Lasst uns auch künftig den Arbeitselan steigern. Unsere ökonomischen Erfolge werden den Beitrag der Länder des Sozialismus zur Festigung des Friedens noch gewichtiger machen. Die Kräfte des Friedens werden die Kräfte des Krieges besiegen. Es lebe die Freundschaft zwischen dem deutschen und dem sowjetischen Volk. Es lebe der Sieg des Kommunismus. Freundschaft.
Die Atmosphäre erinnert an die Goebbelschen Sportpalastveranstaltungen. Walter Ulbricht indes versäumt nicht, dem Kreml-Chef mit solchen Worten zu danken.
Sie haben, lieber Nikita Sergejewitsch, als Sprecher des ruhmreichen Sowjetvolkes und aller Völker des sozialistischen Lagers in Paris einen hervorragenden Kampf für den Frieden gefochten. Es gibt Leute, die beklagen sich über ihren Ton und überhaupt über den Ton, den die Friedenskämpfer anschlagen. Ich glaube auch, der ist richtig. Aber ist es nicht an der Zeit, angesichts der abenteuerlichen Politik gewisser imperialistischer Kreise in Washington und in Bonn, in weithin schallendem Ton den Völkern die großen Gefahren zu signalisieren?
Aber dem frenetischen Jubel folgt die Depression. Chruschtschow bietet zwar Freundschaft an, nicht aber den Separatfrieden. Bundeskanzler Adenauer spricht in der letzten Maiwoche zu den deprimierenden Pariser Ereignissen.
Nun hat der sowjetrussische Ministerpräsident in seinen letzten Erklärungen nach dem Scheitern der Konferenz seine Bereitschaft ausgedrückt, zu einem späteren Zeitpunkt die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die Bundesregierung nimmt diese Erklärung zur Kenntnis, aber sie kann nicht verschweigen, dass der Ablauf der Pariser Konferenz einen ernsten Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Äußerungen rechtfertigt.
Und im Hektischen der sich überstürzenden Ereignisse, so als wolle das Jahr keine Atempause, jagt ein Geschehen das andere. Noch während der NATO-Konferenz in Istanbul entlädt sich in der Türkei ein lang aufgestauter Groll gegen die undemokratische Regierung Menderes. Was Studenten einleiten, vollstreckt die Armee. Eine Militärjunta, ihr Kopf ist der General Gürsel, übernimmt die Regierungsgewalt und stellt neben Ministerpräsident Menderes und seine Minister auch Staatspräsident Bayar auf die Anklagebank. Im gleichen Monat aber geschieht etwas, das den Schlussstrich unter ein Geschehen setzt, dessen Ausmaß bis heute zwar statistisch, nicht aber moralisch und seelisch erfasst werden konnte. Die Tötung der europäischen Juden im Dritten Reich. Am 23. Mai teilt Israel die Verhaftung des ehemaligen SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann mit. Als Ricardo Clement in Argentinien untergetaucht, daselbst vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und entführt. Hören Sie die Stimme eines Mannes, der im letzten Kriegsjahr mit Eichmann verhandelte, um seine jüdischen Mitmenschen in Ungarn vor dem Tode zu retten. Der Mann heißt Joel Brandt und so schildert er seine Begegnung mit Eichmann.
Eichmann stand, vor der Tür war ein Tisch aufgestellt, unter diesem Tisch stand ich. So fing er an. Sie wissen, wer ich bin? Ich bin bereit, Ihnen 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware. Das war sein Angebot. Das waren seine ersten Worte. So empfing mich Eichmann.
Der Organisator der sogenannten Endlösung der Judenfrage, der SS-Mann am Schalthebel der hitlerschen Vernichtungsindustrie, hat seine Opfer um viele Jahre überlebt und seine Todesbilanz selbst gezogen. 6 Millionen Juden. Den Monat Juni charakterisieren 2 außenpolitische Ereignisse. Die Kabinettskrise in Japan, die dazu führt, dass Präsident Eisenhower seinen Besuch in Tokio absagen muss, und das Scheitern der Genfer Abrüstungskonferenz. In der Bundesrepublik aber erheben sich erneut die Stimmen wider die Teilung und wider den Terror östlich der Elbe. Mit eiskaltem Hass reagiert der Zonenpropagandist Eisler auf den 17. Juni, dessen Tragik in der Bundesrepublik zum 7. Male Anlass zum Gedenken gibt.
Heute versammelt der Willy Brandt die ergebensten Mitarbeiter dieses Adenauers in West-Berlin und hat noch die hündische Frechheit, die Westberliner aufzufordern, vor diesen Mitgliedern des Holzhammer- und Atombombenclubs aufzumarschieren und Männchen zu machen. Der Club der Provokateure und kalten Krieger, die da am 17. Juni nach Westberlin kommen, wollen das aus Anlass des 17. Juni 1953 tun. Und möchte gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass bei einer neuen Provokation die Herren Reaktionäre in West-Berlin nicht mehr so glimpflich davonkommen werden und dass dann auch das Schöneberger Rathaus nicht mehr eine Zufluchtsstätte sein könnte.
Was soll man dem entgegensetzen? Uns bleibt die Würde und der Glaube an ein anderes, gesamtes Deutschland. Ihm widmet Altbundespräsident Theodor Heuss neben anderen Worte der Ermutigung in Berlin.
Ach, die Berliner, ich glaube, ihn zu kennen, ist es manchmal müde, weltgeschichtlich heroisiert zu werden. Er möchte seine tägliche Ruhe, seine ruhige Betätigung zurückgewinnen und gesichert haben. Aber er weicht dem Schicksal und der Aufgabe nicht aus. Er hilft sich mit einem bitteren oder einem fröhlichen Scherzwort und macht doch Weltgeschichte. Ich bin hierher gekommen, um ihm dafür zu danken.
In hochbrisanter weltpolitischer Lage tritt der Deutsche Bundestag am 30. Juni zu seiner außenpolitischen Debatte zusammen. Thema ist die Lage nach dem Scheitern der Gipfelkonferenz, Die am stärksten beachtete Rede des Tages hält der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Herbert Wehner, indem er für eine gemeinsame Außenpolitik von Regierung und Opposition wirbt.
Ich glaube, diese Debatte kann eigentlich nichts anderes sein als eine, hoffentlich im Positiven, bemerkenswerte Etappe im Ringen um das höchst erreichbare Maß von Übereinstimmung für die Bewältigung der deutschen Lebensfragen. Jedenfalls ist es unsere Ansicht, dass die Zeichen der Zeit so zu deuten sind, nicht Selbstzerfleischung, sondern im Rahmen des demokratischen Ganzen miteinander wirken, wenn auch in sachlicher innenpolitischer Gegnerschaft. Innenpolitische Gegnerschaft belebt die Demokratie. Aber ein Feindverhältnis, wie es von manchen gesucht und angestrebt wird, tötet schließlich die Demokratie, so harmlos das auch anfangen mag. Das geteilte Deutschland, meine Damen und Herren, ich will Sie damit nicht belehren, Sie wissen das wahrscheinlich zum größten Teil selbst, das geteilte Deutschland kann nicht unheilbar miteinander verfeindete christliche Demokraten und Sozialdemokraten ertragen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Die Revision des außenpolitischen Konzepts der deutschen Sozialdemokratie nach der gescheiterten Pariser Gipfelkonferenz ist vollzogen. Das Fazit ist, dass es nun keine prinzipielle Alternative zur Politik der CDU mehr gibt. Und wieder meldet sich Afrika. Zu früh oder zu spät, gewiss aber unvorbereitet, entlässt Belgien am 30. Juni seine Kolonie Kongo in die Unabhängigkeit. Der Kongo verjagt seinen König Baudouin den Ersten. Der aber ist gekommen, um mit diesen Worten Abschied zu nehmen.
Nous reconnaissons avec joie et émotion. Le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale.
Neue Herren übernehmen die Verantwortung. Staatsoberhaupt ist Präsident Kasavubu, sein Ministerpräsident heißt Patrice Lumumba.
À cette indépendance du Congo, je l'ai proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique. Et amis, avec qui nous traitons d'égal à égal.
Der sich jetzt noch stark gebärdende Regierungschef wird sehr bald das Opfer einer Fehde zwischen seinem Staatspräsidenten, ihm und dem Befehlshaber der Militärgewalt, Oberst Mobutu. Die Versäumnisse der Kolonialmacht Belgien rächen sich schon in den ersten Tagen. Schwere Unruhen führen zur Flucht der weißen Bevölkerung. Die Vereinten Nationen entsenden Truppen in das Land. Der von Lumumba entlassene belgische Befehlshaber der kongolesischen Armee begibt sich in Brüssel zum Denkmal König Leopolds und meldet: Sire, Sie haben Ihren Kongo hingemetzelt.